Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Heute bin ich im Nürnberger Süden unterwegs, hier im 6. Stock mit einer genialen Aussicht über den ganzen Nürnberger Bereich. Und mir gegenüber sitzt der Geschäftsführer vom SDN Sicherheitsdienst Nürnberg, der Herr Lars Müller. Hallo, Herr Müller.
Hallo, Herr Zitzmann. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind.
Danke für die Einladung. Stellen Sie sich doch bitte mal kurz den Hörern vor.
Perfekt, sehr gerne. Mein Name ist Lars Müller, ich bin Meister für Schutz und Sicherheit und gleichzeitig der Inhaber der Firma SDN Sicherheitsdienst Nürnberg. Vor 11 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht, damals noch als Einmannunternehmen, und habe mich dann sozusagen nach oben gearbeitet. Mittlerweile sind es 137 Mitarbeiter, die ich anführen darf, sind in verschiedensten Bereichen vom Veranstaltungsschutz über Werk- und Objektschutz bis hin zu Empfangstätigkeiten. Ebenso bieten wir noch an Detektei sowie bewaffnete Dienste.
Gut, Sie haben gesagt, Sie haben da als Einmannfirma angefangen. Haben Sie vorher schon als Arbeitnehmerin in der Bewachung gearbeitet oder sind Sie einfach gleich ins kalte Wasser als Unternehmer gesprungen?
Nee, anfangs auch schon als Arbeitnehmer in der Sicherheit gewesen, auch bei einer namhaften Nürnberger Detektei sozusagen das Laufen gelernt. Eine meiner ersten Bewachungsaufgaben war damals die WM 2006. Und vorher kam ich aus dem militärischen Bereich, unter anderem von den Feldjägern.
Gut, jetzt haben Sie ja bei Ihrer Firma so ein bisschen den anderen Weg gewählt, also nicht so Stichwort Billigheimer, billig und alles möglichst, dass also die Kosten gering sind. Sie haben zum Beispiel auch diese Qualifikation zum Meister für Schutz und Sicherheit damals bei der Akademie für Sicherheit gemacht, als einer der allerersten. Das damals stimmt. Im Fernlehrgang. Warum haben Sie sich für diese Schiene entschieden und gesagt, okay, ich will hier auf Qualität setzen?
Also es ist eine ganz lustige Geschichte, so habe ich mich nämlich auch selbstständig gemacht. Ich war damals mit Freunden privat in der Nürnberger Innenstadt unterwegs und habe eben die berühmten schwarz gekleideten Türsteher gesehen, alle mit verschränkten Armen und der bekannte Ausspruch, du kommst hier nicht rein. Das hat mich so fasziniert, allerdings eher im negativen Sinne, dass ich mir dachte, das kann man doch anders machen. Und dann habe ich eben versucht, mir selbst was aufzubauen, und in dem Zusammenhang stand man dann vor der Frage, will man gleich groß einsteigen und geht jeden Preiskampf mit oder versucht man eben entsprechend sein Personal zu verkaufen, logischerweise auch mit der Mindestqualifikation vielleicht dann lieber die Sachkundeprüfung zu nutzen als nur die Unterrichtung, entsprechend zu schulen, und das ist der Weg, den man dann gegangen ist. Gut, bei öffentlichen Ausschreibungen, das muss man als Eigenkritik dann auch mal üben. Wenn man mithalten will, muss man hier versuchen, eine Mischung aus Qualität und gutem Preis zu erzeugen.
Ja, das wäre jetzt gleich meine nächste Frage gewesen. Hier gegenüber steht ein Schild ehrbarer Kaufmann, Leitbild des Ehrmann Kaufmanns. Und Sie haben ja auch Stichwort öffentliche Aufträge, Landesgartenschau und so betreuen Sie. Wie funktioniert es dann eben, da einen Auftrag anzukommen?
Das ist richtig. Erfreulicherweise gibt es auch Ausschreibungen, wo eben nicht nur das Wertungskriterium der niedrigste Preis ist, sondern beispielsweise werden Konzepte gefordert. Wenn man Glück hat bei solchen Ausschreibungen, wird eben 50% Qualität verlangt, 50% Preis, und da muss man eben tatsächlich versuchen, die Mitte zu erwischen, um sich allerdings auch überhaupt erstmal einen Namen machen zu können, auch im öffentlichen Bereich. Das ist leider ein offenes Geheimnis in der Branche, muss man vielleicht dann auch am Anfang versuchen, auch über den Preis ranzukommen. Das sollte aber nicht dauerhaft das Ziel sein, sondern wirklich, dass man dann diese Mischung hinbekommt, Qualität und eine entsprechende Entlohnung für die Mitarbeiter, gegebenenfalls sogar überdurchschnittlich, sollten auf jeden Fall am Ende das Ziel sein.
Gut, wie schafft man es jetzt, aus einem Ein-Mann-Unternehmen ein Unternehmen mit 137 Mitarbeitern zu machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es auch leider nicht verraten, sonst werden meine Mitbewerber stärker. Nein, Spaß beiseite, es sei jedem gegönnt. Also man muss schon am Anfang viel investieren. Man darf sich auch eingestehen, dass das Privatleben am Anfang etwas darunter leidet. Man muss versuchen, seinen Weg zu gehen und sich dann irgendwann auch mal entscheiden, was für mich ein großer Umschwung war, bestimmte Aufträge abzulehnen. Nicht immer nur Ja sagen, das berühmte Nein und auch mal einen Auftrag abzulehnen, bringt einen dann doch weiter nach vorne. Und irgendwann stand ich vor dieser Entscheidung, nehme ich jetzt alles an oder verändere ich vielleicht meine eigene Politik? Und genau so war es, beziehungsweise das Ziel war weiterhin, diese Mischung aus Qualität und trotzdem einem ansprechenden Preis zu generieren. Und somit verschwand dann auch der ein oder andere Auftrag. Das, was ich aber im Nachhinein nicht bereue.
Ja. Jetzt zu der Zeit kann natürlich folgende Frage nicht fehlen. Sie haben diese Geschichte mitgekriegt da in der Allianz Arena, dass also da 80-90% der Mitarbeiter da eben nicht den Regularien entsprochen haben. Wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht?
Also ich musste ein wenig schmunzeln, als ich den Zeitungsartikel gelesen habe. Denn die ganze Branche weiß eigentlich, dass in den Fußballstadien, ich nehme jetzt auch kein Blatt vor den Mund, bestimmt auch Firmen dabei sind, die nicht wirklich geeignet sind. Von daher war es eine richtige Entscheidung, dass dort mal aufgeräumt wurde. Ich würde mir sogar wünschen, dass es noch öfter passiert, nicht nur auf Fußballstadien bezogen, sondern auch auf größere Objekte, wo vielleicht viele Sicherheitskräfte an einem Ort sind.
Sie sagen Stichwort aufgeräumt. Die Frage ist, ob wirklich aufgeräumt wird. Weil ich vermute, dass beim nächsten Bundesliga-Heimspiel vom FC Bayern genau dieselben Leute wieder dort stehen. Wo sollen die jetzt plötzlich 300 in Anführungszeichen saubere herbekommen? Also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt das von heute auf morgen sich ändert, halte ich für eher unwahrscheinlich. Oder sehen Sie das anders?
Wahrscheinlich nicht, da haben Sie recht. Das heißt, das wäre eigentlich der perfekte Tipp, ob man nicht nochmal eine Kontrolle durchführt. Aber ich denke trotzdem, dass die Firmen das jetzt entsprechend ernst nehmen oder dann der Generalunternehmer oder Auftragnehmer des FC Bayern dann überlegt, ob er sich vielleicht andere Firmen mit ins Boot holt. Mhm. Man könnte ja auch gegebenenfalls vorher schon sich die entsprechenden Bewachungsunterlagen zukommen lassen. Was mich eh überrascht, dass diese Zahl so hoch war, da gerade der FC Bayern ja damit letztens erst geworben hat, dass man ja mit seinem Partnerunternehmen die DFB-Vorgaben erfüllt. Mhm. Umso mehr irritiert es mich, dass dann Mitarbeiter dabei sind, die möglicherweise die DFB-Schulungen haben, aber komischerweise keine Unterrichtung oder keine Sachkundeprüfung. Das heißt, das sollten sich doch der ein oder andere sollte sich mal in die eigene Nase noch greifen.
Ja, Stichwort FC Bayern, Stichwort Hauptunternehmer. Beide haben ja jegliche Schuld von sich gewiesen. Also FC Bayern sagt, keine Mitarbeiter von uns. Und der Hauptunternehmer hat gesagt, ja, bei uns läuft alles ganz toll. Also ich sehe da beide sehr wohl in der Verantwortung, weil es geht ja hier um den Schutz der Zuschauer. Und da kann ich jetzt sagen, ja, wir haben unsere Hausaufgaben vielleicht gemacht, aber wenn jetzt da jemand Falsches mit im Boot ist, können wir nichts dafür. Also auch das halte ich für sehr fadenscheinig.
Das ist absolut richtig, ja.
Ja. Gut, jetzt hat er unser Interview hier einen Grundaspekt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Und zwar haben Sie sich mit dem Bewacherregister ein bisschen genauer befasst.
Ja.
Und deswegen wird auch die Folge dann heißen 100 Tage Bewacherregister. Wie schaut's aus? Was können Sie denn dazu erzählen, so zum Start und wie es jetzt so inzwischen läuft? Jetzt haben wir so Mitte August.
Sehr schön. Also die Idee des Bewacherregisters halte ich für richtig. Es gab aber einen sehr holprigen Start. Diverse Schnittstellen haben nicht funktioniert, Behörden waren teilweise noch nicht so fit, wie sie eigentlich hätten sein sollen, konnten somit dann auch fragenden Unternehmen noch nicht alles zur Verfügung stellen, was man eben benötigt hätte für die sogenannte Erstbefüllung. Es wurde eine neue Bewachungsverordnung veröffentlicht mit Wirkung 1.6. Dennoch hatte man Zeit bis 30.6. erst zu befüllen. Aber in diesem Zusammenhang ist wirklich aufgefallen, dass es Unterschiede gibt. Während beispielsweise das Ordnungsamt in Nürnberg sich sehr viel Mühe gemacht hat und für Fragen zur Verfügung stand, habe ich von anderen Ordnungsämtern, die ich jetzt aber nicht nennen möchte, gehört, dass es sehr, sehr schwierig wurde und man durfte sogar heraushören, die definitiv überfordert waren. Mhm. Mittlerweile wurden zumindest die technischen Probleme größtenteils behoben. Die Schnittstellen scheinen zu funktionieren. Ich habe dann allerdings beschlossen, nachdem sie am Anfang nicht funktioniert haben, dass jetzt jeder neue Mitarbeiter manuell sozusagen eingegeben wird, okay, um einfach den Vorgang zu erleichtern. Etwas irritiert war ich, als ich gestern ebenfalls Facebook mal durchforstet habe und in einer Gruppe gesehen habe, dass jetzt einer gerade erst mit der Erstbefüllung beginnt. Etwas unklar war, ob tatsächlich die Behörde schuld war oder er selbst, denn in einem der Beisätze hatte er geschrieben, naja, es war jetzt ja Hochsaison, wann hätte ich das denn tun sollen? Da muss ich dann als Unternehmer mir schon die Frage stellen, ob das denn so clever war, das auch so zu veröffentlichen. Die Idee, wie gesagt, hervorragend. Die Umsetzung teilweise auch von Behörde zu Behörde etwas unterschiedlich. Während die einen Behörden uns immer noch per Fax mitteilen, der Mitarbeiter wurde freigegeben, damit man dem Kunden auch noch was vorlegen kann, teilen das andere Behörden gar nicht mehr mit und man entdeckt das dann eher etwas zufällig über das Bewacherregister, dass der Mitarbeiter freigegeben ist. Und als ich vorhin nochmal reingeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass noch immer einzelne Namen aus der Erstbefüllung von ganz bestimmten Landratsämtern oder Ordnungsämtern einfach nicht übernommen wurden. Das ist dann natürlich schon irritierend. Man möchte einerseits als Bewachungsunternehmen es so möglich, so gut wie möglich richtig machen, wird aber dann doch wieder ausgebremst. Des Weiteren ist es problematisch mit der Gebührenordnung, die ist bundesweit leider nicht einheitlich, während ich erfreulicherweise in Nürnberg, ja, ich glaube im Mittelmaß bin mit meinen 30 Euro, ist ausgerechnet die Partnerstadt oder nicht Partnerstadt, die Nachbarstadt aus Fürth mit 25 Euro etwas preiswerter. Man hört aber auch aus NRW, dass es mit 60, 70 Euro teurer sein kann und es gibt wohl ein Landrats- oder Ordnungsamt, was aber nicht genannt werden möchte, die machen es noch kostenlos, umso schöner für den betreffenden Unternehmer, wenn man dort eben Mitarbeiter melden kann, beziehungsweise Mitarbeiter, man muss ja jetzt aufpassen, die eben dort gemeldet sind, da ja die Vergabe jetzt oder die Überprüfung über das Ordnungsamt oder Landratsamt des Wohnsitzes erfolgen soll und erfolgen wird.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Früher war es ja so, dass ausschließlich das Ordnungsamt oder Landratsamt zuständig war beim Firmensitz. Jetzt ist es ja getrennt, also für das Unternehmen die zuständige Behörde und dann jeweils je nachdem, wo der Mitarbeiter wohnt. Macht das aus Ihrer Sicht Sinn oder ist es jetzt wieder eine Zersplitterung des Ganzen?
Also ich finde nicht, dass es Sinn macht, dass es tatsächlich wieder eine Zersplitterung ist. Ein Traum wäre natürlich für alle Beteiligten, wenn es irgendwann mal zentralisiert wird und man gar nicht mehr ans eigene Ordnungsamt gehen muss. Es ist jetzt im Endeffekt so, dass das Bewacherregister die einzelnen Daten verteilt an die jeweilige Wohnsitzbehörde weitergibt und das zuständige Ordnungs- oder Landratsamt. Macht's für uns natürlich nicht ganz so transparent. Vorher hatte ich eben eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner. Jetzt muss ich, wenn es mir etwas zu lange dauert, eben die betreffende Behörde mir erstmal raussuchen, schauen, wer ist für mich zuständig und es fehlt mir eigentlich der direkte Kontakt.
Und meines Wissens ist ja auch so, dass weiterhin jede zuständige Behörde das nach Pi mal Daumen macht, ob jemand als zuverlässig eingestuft wird oder nicht. Und so ein bisschen auch Gefälle ist, also in den Städten, größeren Gemeinden wird, also härter geschaut, in den kleineren Gemeinden ist das alles so ein bisschen nach dem Motto, Hauptsache, der ist irgendwo versorgt. Ja, ist das ein Bild, das Sie auch so nachvollziehen können oder?
Genau so ist es tatsächlich schwierig. Ich kenne einen Fall aus Oberfranken, Umgebung Bamberg, wo es tatsächlich so war, das Einordnungsamt hat den Mitarbeiter abgelehnt. Das Nachbarordnungsamt hat ihn bei einer anderen Firma dann im gleichen Zeitraum, weil es beim anderen abgelehnt wurde, eben dort genehmigt. Ja. Das ist natürlich schwierig. Es gibt anscheinend, dafür haben wir aber als Unternehmer wohl zu wenig Einblick, es gibt keine ganz klare Struktur oder Vorgabe für die Behörden, wann wird ein Mitarbeiter gerade noch durchgewunken und wann nicht. Deswegen tatsächlich mein Wunsch, dass man es irgendwann zentral durchsetzen kann, diese sogenannte Überprüfung auf Zuverlässigkeit.
Ich meine, es wäre natürlich auch jetzt eine Gelegenheit gewesen, bei der neuen Bewachungsverordnung deshalb mit reinzuschreiben, dass wenn dies oder jenes vorliegt, dann halt Zuverlässigkeit nicht gegeben ist, dann hätte jeder gewusst, wie, wo, was. Wie gesagt, so ist es halt wieder Pi mal Daumen. Gut, aber wir müssen mit dem leben, wie es so ist. Wie ist jetzt so Ihr Blick in die Zukunft? Bis wann glauben Sie, dass es wirklich zu 100% funktioniert oder wird es nie zu 100% funktionieren?
Also ich hoffe weiterhin, dass es zu 100% funktionieren wird. Ich halte realistisch oder hoffe auf ein realistisches Jahresende, also noch dieses Jahr. Und es stellen sich ja auch noch viele andere Fragen. Ein Mitarbeiter ist jetzt zum Beispiel bei einer anderen Firma, wurde dort durchgewunken, entscheidet sich nach 2 Wochen beispielsweise oder nach 2 Monaten für einen Wechsel zur anderen Firma. Theoretisch kann man den Mitarbeiter eigentlich übertragen, ist meine Meinung. Dennoch entstehen im Regelfall aktuell nochmal Gebühren, dass man ihn erneut überprüfen müsste. Hier wäre natürlich schön, wenn ein Mitarbeiter erst vor kurzem überprüft wurde, ob man nicht einen Übertrag machen kann, gegebenenfalls entweder mit einer geringeren Gebühr oder auch ohne Gebühr, um wirklich dann auch die Unternehmer und Unternehmen zu entlasten. Das wäre jetzt aktuell noch mein Wunsch ans Bewacherregister, weil dafür ist es in meinen Augen da, um zu erleichtern, dass eine Freigabe vielleicht schneller erteilt werden kann.
Vielleicht noch ein Detail, was mich ein bisschen bei den neuen Regelungen stört. Wir haben jetzt ja diese, mein Lieblingswort, Bewacherregister-Identifikationsnummer für das Unternehmen und auch für den Arbeitnehmer. Und es muss auch auf den Dienstausweisen dann so draufstehen, aber es muss kein Bild mehr laut Bewahrungsforderung auf den Ausweisen drauf sein. Aus meiner Sicht ist das eher kontraproduktiv, weil ich bin sehr konnig als Außenstehender erkennen, okay, ist das derjenige oder ist es nicht? Kann man nicht von jedem jetzt hier den Personalausweis zeigen lassen oder sehen Sie das anders?
Nee, bin ich voll auf Ihrer Seite. Also die Entscheidung, das Bild rauszunehmen, war nicht die richtige. Ich muss auch dazu sagen, dass erfreulicherweise meine Mitarbeiter zugestimmt haben. Wir lassen das Bild auch weiterhin drauf, da es einfach leichter ist, mit der Wachpersonen-ID und dann eben der Bewacher-ID zuzuordnen und es auch einer Kontrollbehörde wie dem Zoll zu erleichtern. Ist das die Person, die jetzt hier mit dieser Wachpersonen-ID verknüpft ist? Ich habe gleich ein Bild vor Augen. Andererseits ist es ja mittlerweile so, dass wir auch jetzt, glaube ich, nach der neuesten Änderung die Mitführungspflicht für die Ausweise haben. Also vor allem das Bewacherregister wurde jetzt ja neu mit aufgenommen wieder. Ja, ja. Somit sollte der Mitarbeiter das dabei haben. Ich muss aber trotzdem sagen, dass es viel erleichtern würde, wenn die Unternehmer vielleicht sich auch selbst verpflichten, die Bilder weiterhin aufzudrucken.
Ja, Herr Müller, herzlichen Dank zu diesen Ausführungen zum Bewacherregister. Vielleicht noch so zum Schluss. Sie sind ja auch verbandsmäßig tätig. Sie sind im Bundesverband mittelständischer Sicherheitsunternehmen hier der Regionalleiter für den Bereich Süd. Was kann man sich darunter vorstellen? Was ist da der Hintergrund Ihrer Tätigkeit?
Sehr schön. Der BVMS hat sich damals 2014 als kleines Gegenpendant, um auch den kleineren Firmen etwas eine Stimme anzubieten, zum BDSW gegründet. Das fand ich damals sehr faszinierend, muss mir dann aber selbst eingestehen, dass ich genau in diesem Zeitraum sich meine Firma so gut entwickelt hatte und ich einfach noch nicht die Zeit für Verbandsarbeit hatte. Und jetzt hat es sich erfreulicherweise wieder die Möglichkeit ergeben, sich hier etwas mehr einzubringen. Diesen Zusammenhang, wie Sie richtig erkannt haben, habe ich gemeinsam mit einem geschätzten Kollegen aus dem Raum Ansbach den Regionalvorsitz Süd übernommen. Wir betreuen derzeit über 30 Unternehmen aus Bayern und Baden-Württemberg. Es geht hier darum, sich besser zu vernetzen, gegebenenfalls Aufträge gemeinsam abzudecken, auch Neukunden zu generieren, aber auch mal bei Fragen zum beliebten Thema Arbeitnehmerüberlassung, was in der Sicherheit nicht unterschätzt werden sollte, auszutauschen oder auch jetzt eben das Bewacherregister, dass man sich eben gegenseitig hilft und nicht so sehr dieses Konkurrenzdenken entwickelt. Mhm. Denn im Endeffekt ist es für alle das Beste, wenn die Sicherheitsbranche zusammenhält. Das eine oder andere schwarze Schaf, eins der Themen hatten wir ja gerade, vielleicht auch verschwindet. Und man vielleicht, netterweise haben Sie ja den sogenannten ehrbaren Kaufmann vorhin angesprochen, und man sich an gewisse Gepflogenheiten hält und dann eben gemeinsam auch unsere Branche wieder in ein noch viel besseres Licht zu rücken. Denn im Moment ist es ja mal wieder soweit, dass wir die eine oder andere Geschichte abbekommen. Dabei wollen wir den Leuten nichts Schlechtes. Wir haben eigentlich das Ziel, für Sicherheit zu sorgen. Möchten, dass die Leute entspannt feiern können, in Ruhe schlafen können, wenn nachts die Wohnung oder auch das eigene Objekt, die Firma, bewacht wird. Und derzeit sollten wir auch schauen, dass wir eben auch wieder ein gutes Image erhalten, gemeinsam mit Polizei und Rettungsdiensten zusammenarbeiten. Ja, einfach vermeiden. Tut mir leid, jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen.
Alles gut.
Ziel sollte, wie gesagt, sein, dass die Branche wieder zusammenhält, sich durchsetzt und das Image wieder verbessert.
Ja, Herr Müller, herzlichen Dank für das Interview. Können Sie vielleicht den Hörern noch so einen Tipp mit auf den Weg geben, wenn man sagt, okay, ich möchte auch in der Bewachung was erreichen, ich möchte vielleicht auch mal selbstständig machen, möchte vorwärts kommen. Was kann man denn da so tun?
Sehr gut. Die Sachkundeprüfung reicht in meinen Augen nicht aus. Es gehört viel mehr dazu. Klar, eine hohe Qualifikation in der Sicherheit ist schon mal hilfreich. In meinen Augen sollte man vielleicht sogar überlegen, ob man nicht doch den Meister für Schutz und Sicherheit oder zumindest eine abgeschlossene Berufsausbildung als Minimumseinstiegskriterium verlangt. Zusätzlich halte ich es aber für sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur Fachkompetenz hat, sondern dass man sich auch weiterbildet in der Kommunikation oder dem Umgang mit Menschen. Denn das macht unsere Branche aus. Wir müssen viel reden, wir sollten vermeiden, den unmittelbaren Zwang einzusetzen oder diverse andere Möglichkeiten auszureizen, sondern ich denke, dass man über rhetorische Fähigkeiten viel erreichen kann. Und deswegen wäre tatsächlich mein Rat, bevor man in die Selbstständigkeit geht, dass man sich einmal fachlich weiterbildet und aber auch unternehmerisch. Das heißt, das Kaufmännische definitiv nicht unterschätzen sollte, das Kalkulieren lernen sollte, auch gerne mit Fortbildungsmöglichkeiten über diverse Akademien oder auch die IHK, die in diesem Fall sehr gut unterstützt, und zu guter Letzt eben das Menschliche nicht vergisst und über Kommunikation sich dann entsprechend in die Pole Position bringt.
Herr Müller, herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Zitzmann.
Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.